Ja, hallo, hier im Studio begrüßt Sie Felicia Herrschaft heute mit einer Forschungsradiosendung. Der Versuch, durch Gespräche mit Wissenschaftlern einen sozialwissenschaftlichen Forschungsraum in dem Medium Radio zu etablieren. Die Gespräche beginnen heute mit Rolf Haubel. Rolf Haubel ist Leiter des Schwerpunkts Psychoanalyse und Gesellschaft, Gruppenlehranalytiker, gruppenanalytischer Supervisor und Organisationsberater am Sigmund Freud Institut SFI genannt, auch in dem Gespräch dann. Und er ist außerdem Professor für Soziologie und psychoanalytische Sozialpsychologie an der Universität Frankfurt. Seine bisherigen Arbeits- und Forschungsthemen sind zu gleichen Teilen in Theorieprojekten und in empirischen Projekten zu sehen, einschließlich der Lehrforschung, die sich mit Kulturgeschichte, Sozialisationstheorie, Entdeckung des Ich-Selbst, Zivilisation der Affekte, psychosoziale Bedeutung materieller Kultur beschäftigt, Symbol- und Medientheorien, Gruppensoziologie und Psychologie, Gruppenanalyse und Systemtheorie, Psychoanalyse alltagsökonomischer Sachverhalte. In den kommenden Jahren wird es auch in den Arbeiten an dem SFI darum gehen, die Schnittstelle von Psychoanalyse, Gruppenanalyse und Organisationstheorie zu bilden und darin einen eigenständigen psychodynamischen Beitrag zur Erklärung des Irrationalen in Organisationen zu konzeptualisieren. Einige Veröffentlichungen von Rolf Haubel sind Geld, Geschlecht und Konsum zur Psychopathologie des ökonomischen Alltagshandelns und von Dingen und Menschen, Funktion und Bedeutung materieller Kultur, neidisch sind immer nur die anderen, über die Unfähigkeit zufrieden zu sein, über Lebensgeschichten, Trauma und Erzählung und über gruppenanalytische Supervisions- und Organisationsberatung. Das Gespräch mit Rolf Haubel beginnt eigentlich damit, dass er seinen wissenschaftlichen Werdegang erzählt und darin auch dann die Gruppenanalyse und auch die psychoanalytische Gesprächsführung thematisiert.
Man muss einfach sagen, für mich ist eigentlich charakteristisch, dass ich einerseits keine gescheite Disziplinidentität habe, weil ich im Grunde genommen vom Studium her eigentlich immer schon ein Hybrid gewesen bin. Also ich sitze irgendwie immer auf der Grenze und versuche, Dinge halt zusammenzubringen. Dementsprechend, ich habe eigentlich Psychologie studiert, aber mich von der akademischen Psychologie ganz schnell, das heißt nach dem Vordiplom, abgewendet und bin in Richtung Psychoanalyse gegangen, um eben psychoanalytische Sozialforschung zu machen, damals ursprünglich mit der Idee, auch Einzelanalytiker zu werden. Und habe mich dann irgendwann im Laufe meiner 10-jährigen Lehranalyse, auch gegen die Einzelanalyse entschieden und bin dann Gruppenanalytiker geworden, weil das in meiner Vorstellung sehr viel besser zu einem sozialwissenschaftlichen Verständnis passt. Die Einzelanalyse hat nach wie vor, zwar in den letzten Jahren weniger, aber dennoch nach wie vor einen mehr oder minder ahistorischen und auch mehr oder minder asozialen Begriff von Individuum. Die Gruppenanalyse, mehr wie wir das in Sozialwissenschaften auch denken, halt von einer sozialen Konstitution des Individuums ausgehen und dementsprechend, also nicht umsonst gehört Norbert Elias zu den Gründervätern, den soziologischen Gründervätern der Gruppenanalyse, weil eigentlich immer schon der Einzelne als Knotenpunkt in einem sozialen Netzwerk verstanden wird, das ihn konstituiert. Mhm. Und das war mir dann letztendlich der wichtige Ansatzpunkt, um zu sagen, diese Vorstellung, die setzt die Gruppenanalyse um und die wird nicht in der Einzelanalyse umgesetzt. Der zweite Punkt war, also ich habe ja quasi ein Doppelstudium gemacht und auch doppelt promoviert. Das zweite war halt, ich habe Germanistik studiert mit Schwerpunkt auf den Sprachwissenschaften und bin dann sehr schnell in Richtung Sprachhandlungstheorie gegangen, auch in meiner germanistischen Promotion. Und habe dann angefangen, Psychoanalyse und Sprachwissenschaften zusammenzudenken. Und was mich da immer interessiert hat, ist eben, Psychoanalyse ist ein sprachnahes Verfahren, aber eben kein sprachliches Verfahren. Das ist immer der Irrtum, sondern es ist der Versuch, im Medium der Sprache eigentlich über die Sprache hinauszukommen. Und habe dann eine Zeit lang sehr intensiv im Lorenzer Kreis mitgearbeitet, weil mir da genau diese Fragestellung imponiert hat, und habe angefangen, sehr viel über szenisches Verstehen zu arbeiten, weil das der Bezug war, wie stehen eigentlich also sprachliche Äußerungen zu nichtsprachlichen Äußerungen, wie ist das eine in das andere eingebettet und welche Art von Fähigkeit ist eigentlich szenisches Verstehen. Und das szenische Verstehen ist bis heute eigentlich ein zentrales Element meiner methodischen Orientierung geblieben. Und auch in allen Interviewseminaren, die ich hier mit den Studierenden mache, geht es um die Interpretation der Beziehungsdynamik, die in einem Interview existiert. Und ich versuche den Studierenden auf die Weise eben auch nahezubringen, nicht nur auf die Inhalte zu gucken in den Interviews, sondern Interviews als ein Beziehungsgeschehen anzuschauen, wo die Beziehungsebene selbst Informationen transportiert, die auf der Ebene dessen, was gesagt wird, nicht erscheint, sodass das, wie etwas gesagt wird, als eine eigenständige Erkenntnisquelle gilt, weil vor allen Dingen im Wie oftmals das zum Ausdruck kommt, was auf der Ebene des Was nicht gesagt werden kann. Und da ist das szenische Verstehen nach wie vor hilfreich. Und die Interviewseminare haben in erster Linie bei mir diese Perspektive. Ich mache das zwar an konkreten Gegenständen, aber es geht nicht um die Gegenstände, sondern ich möchte, dass die Studierenden eine Beziehungserfahrung machen. Deswegen, die sollen ins Feld gehen, die sollen ein Interview führen. Und die Auswertung dann ist nicht inhaltlich, sondern die Auswertung besteht darin, dass sie beschreiben lernen, welche Beziehungsdynamik in dem Interview, was sie selbst geführt haben, eigentlich existiert.
Und was versteht man da unter Beziehung? Genau.
Na, Beziehung ist zunächst einmal ein qualitatives Interview, also denn davon reden wir im Moment, ist einerseits einem Alltagsgespräch nah. Auf der anderen Seite kann ich ein qualitatives Interview nicht so führen wie ein Alltagsgespräch, sondern ich habe eine bestimmte Rolle. Diese Rolle erlaubt mir, dass ich Fragen stelle, die ich einem Fremden womöglich nicht so schnell stellen würde, wie ich das im Interview tue. Es ist ein Stück weit auch ein strategisch-taktisches Umgehen mit dem anderen, weil mich ja etwas Bestimmtes interessiert und anderes interessiert mich nicht. Das heißt also, ich habe immer die Aufgabe, dem Interviewpartner einen Raum zu geben, wo er sich, das ist ja die analytische Philosophie, so unvoreingenommen wie möglich äußern kann. Aber gleichzeitig darf ich nicht vom Hundertsten ins Tausendste kommen, sondern ich muss letztendlich einen Fokus wahren, der mir durch meine Forschungsfrage vorgegeben ist. Das heißt also, ich habe eigentlich immer das Problem einer Ich-Spaltung im Interview. Auf der einen Seite muss ich dafür sorgen, dass mir der Interviewpartner nicht wegläuft, dass er nicht verstummt oder dass er mich nicht sonst in irgendeiner Weise kalt stellt. Und auf dem Hintergrund dieser Beziehungsarbeit, die ich leisten muss, damit das Miteinandersprechen überhaupt im Gange bleibt, muss ich dann darauf gucken, dass ich meine Interessen auch unterbringe. Und das ist eine hochkomplexe Geschichte. Und zunächst einmal würde man sagen, es ist natürlich klar, der Interviewer fragt und der Interviewte antwortet. Das ist die Basisoperation. Das stimmt aber natürlich gerade in qualitativen Interviews nicht. Da wird eine ganze Menge anderer Sachen in diesem Rollenspiel gemacht. Da wird gemauert, da wird suggeriert, da wird verführt. Und all diese Strategien, etwas zu sagen oder auch nicht zu sagen, das Gesicht zu wahren, den anderen schlecht auszusehen, das passiert alles eben auch in einem Interview. Und es ist eben spannend, wann passiert es, bei welchen Themen passiert es, bei welchen Themen passiert es nicht. Und dann gibt es eben Beziehungskrisen. Das heißt, es gibt Passagen, dann hat man im Nachhinein, wenn man ein Interview rekonstruiert, den Eindruck, die haben sich 10 Minuten lang überhaupt nicht verstanden. Ja. Bislang ging es prima, der sogenannte Rapport war flüssig und plötzlich versteht der Interviewte die Fragen nicht mehr des Interviewers. Der Interviewer fängt an, also rumzuprobieren, das in anderen Worten zu sagen und trotzdem, sie verstehen sich nicht. Und dann wäre die Frage, warum passiert das gerade da? Und womöglich hat das mit dem Thema etwas zu tun, was genau da verhandelt wird. Ist vielleicht ein Tabuthema. Der Interviewer hat mit seinen Fragen eine Grenze überschritten, ohne dass er das wusste. Und der Interviewte stellt seine Selbstenthüllung ein, ohne aber die Rolle des braven Interviewpartners zu verlassen. Das heißt, er redet weiter und bedient damit eigentlich die Rollenvorgabe als Interviewpartner, aber gleichzeitig wendet er Strategien an, um im Sagen nichts zu sagen. Ja. Und dafür zu sensibilisieren, dass das in qualitativen Interviews passiert und dass es interessant ist, anzugucken, wann es passiert, dafür möchte ich die Studierenden sensibilisieren. Und sensibilisieren heißt auch, ihnen ein Stück weit die Angst zu nehmen, sich auf solche Situationen einzulassen. Denn aus der Perspektive der quantitativen Sozialforschung sind das alles Fehler, ja, sind das alles Störungen. Während aus einer psychodynamischen Perspektive sind die Störungen eigentlich die zentralen Daten. Ja, deswegen, klar, es gibt eine Interviewschulung, wo man sich auf so etwas vorbereitet, anhand von Transkripten, anhand von Rollenspielen. Aber ich habe keine Situation wirklich unter Kontrolle. Und ein qualitatives Interview ist auch nur dann gut, sage ich mal provokant, wenn auch der Interviewer immer mal wieder die Kontrolle verliert. Ja, es wird schlecht, wenn er die Kontrolle nicht wiedergewinnt, aber dort, wo er sie verliert, wo Unklarheiten entstehen, wo man einander vorbeiredet, dort ist etwas im Interview Irritierendes, was interessant ist, genau anzugucken, weil so die Grundannahme, das passiert nicht zufällig. Und nicht deswegen, weil der Interviewer schlecht ist, sondern weil gerade zwischen den beiden etwas abläuft im Hintergrund, was noch nicht verstanden ist, was peinlich ist, was Gefühle mobilisiert, mit denen man im Moment eigentlich nicht umgehen kann. Und genau das muss angeguckt werden.
Mhm. Vielleicht können wir noch mal einen Schritt zurückgehen, weil Sie ja über Ihre 2 Doktorarbeiten gesprochen hatten. Und was auch interessant wäre, nochmal diesen asozialen Begriff des Individuums auch mir zu erklären, den es in der Psychoanalyse gibt, den Sie sozusagen, von dem aus Sie sich sozusagen der Gruppenanalyse.
Naja, die sozusagen die klassische Freudsche Position modelliert einen Säugling, der sozusagen kein authentischer Säugling ist, sondern sozusagen der Säugling, den Freud in der Rekonstruktion der Lebensgeschichte von Erwachsenen gefunden hat. Insofern haben die Baby-Watcher, die mit echten Säuglingen zu tun haben, erhebliches an Korrektur beigetragen. Aber diese ursprüngliche Position war, der Mensch kommt auf die Welt und hat eigentlich überhaupt kein Interesse daran, Beziehungen einzugehen, sondern er hat in erster Linie ein Interesse daran, für sich zu sein. Wenn man es philosophisch machen würde, eigentlich eine Monade zu sein, so wie Leibniz sich das vorgestellt hat. Mhm. Und er muss mehr oder minder gelockt oder sogar gezwungen werden, Beziehungen einzugehen. Mhm. Und damit ist die Beziehung eigentlich immer zweitrangig. Ja, und es ist eine Ausgangskonzeption von einem solipsistischen Individuum, was gar keine authentischen, autochthonen Interessen daran hat, in Beziehungen einzugehen. Gleichzeitig ist aber jeder Säugling, wenn man so will, das Produkt einer Beziehung. Ja, wenn es diese Beziehung nicht gegeben hätte, gäbe es diesen Säugling nicht. Insofern fängt Freud im Grunde genommen mit diesem monadischen Bild ja, womöglich eher, könnte man sagen, vielleicht einen historischen Zustand seiner Zeit an, wo die Beziehungen bereits brüchig und kritisch geworden sind und nicht mehr so selbstverständlich waren, denn er lebt und arbeitet in einer Situation, wo die traditionelle Gesellschaft in die moderne Gesellschaft umbricht. Und vielleicht transportiert sich von diesem Hintergrund etwas eigentlich in diese Theorien hinein. Genauso wie sozusagen die Theorie des Naturzustandes bei Hobbes im Grunde genommen eine Umsetzung der Konkurrenzsituation ist, die er damals empirisch vor Augen hatte. Und das hat sich dann in einer Art Theorie verselbstständigt. Die moderne Psychoanalyse, vor allen Dingen die Objektbeziehungstheorien, soweit sie nicht biologistisch sind, denn der Neokleinianismus ist ja auch eine Objektbeziehungstheorie, aber eine biologistische, aber in Richtung Intersubjektivismus gehend, korrigiert das und geht zunehmend mehr natürlich auch in die Richtung eines sozialen Individuums oder einer Individualität, die aus einer Sozialität überhaupt erst entwickelt werden kann. Sodass zunehmend mehr diese Vorstellung halt entsteht, das Individuum, die Individuation, die Individualität ist selbst ein sozialer Zustand, eine bestimmte Ausformung von Sozialität und nicht umgekehrt Sozialität sozusagen eine Addition von Individualität. Und das hat die Psychoanalyse, also die Freudsche Psychoanalyse, anfangs auch ziemlich philosophisch blockiert, dass sie von einem solchen Solipsismus eigentlich ausgegangen ist. Und da war die Gruppenanalyse eigentlich immer schon weiter, weil sie die Konstitution umgedreht hat und eigentlich es eher so verstanden hat, wie die intersubjektivistische Analyse das heute generell macht.
Und an welchem Projekt arbeiten Sie jetzt? Also wie, vielleicht wenn Sie dazu
über welches Projekt wollen wir reden? Also weil es gibt natürlich ganz, ganz verschiedene. Also das aktuelle Projekt, was mich, vielleicht kann man es gar nicht als Einzelprojekt nennen, das Programm, sage ich mal so, mit dem ich nach Frankfurt gekommen bin und dass ich auch im SFI, soweit mir dieser Spagat diese Zeit überhaupt lässt, umsetze, ist die Verbindung von Psychoanalyse, Gruppenanalyse und Organisationstheorie. Also ich vertrete zwar den Schwerpunkt psychoanalytische Sozialpsychologie am SFI und bin darüber auch in die klinischen Projekte mit integriert, aber ich mache für das SFI etwas vergleichsweise Neues. Also ich mache nicht Rechtsradikalismusforschung, ich mache nicht Shoah-Forschung und das, wofür das Institut eigentlich bekannt geworden ist, sondern mich interessieren ökonomische Themen. Ich bin, bevor ich herkam, in Augsburg hatte ich ein großes Projekt über die Sozio- und Psychodynamik von Kaufsüchtigen und habe die kaufsüchtigen Frauen überwiegend sozusagen als ja, als Interviewpartnerinnen genutzt, um durch deren Augen einen Blick auf die Konsumgesellschaft zu werfen und darüber zu rekonstruieren, wie eine konsumorientierte Ökonomie letztendlich psychische Strukturen für sich nutzt, um ihre eigenen Absatzprobleme zu lösen. Und das ist überhaupt so für mich, glaube ich, ein konstitutives Merkmal, was mich eben auch an der klinischen Seite interessiert, nämlich Störungsbilder, sei es eben Kaufsucht oder was mich jetzt im Zusammenhang mit unseren Projekten am SFI interessiert, Depression oder aber ADHS, nicht klinisch anzugucken, sondern anzugucken als Phänomene, wo sich ein verschobener gesellschaftspolitischer Diskurs zeigt. Also im Grunde genommen die Verteilung von Krankheit, die Entstehung von Krankheit als ein Indikator zu nehmen für das, was gesamtgesellschaftlich an Verwerfungen, an Spannungen, an Konflikten da ist. Und das zieht sich so durch einen Großteil dessen durch, was mich interessiert. Und da im engeren Sinne interessiert mich die historische Veränderung von Emotionsnormen. Also Emotionsnormen meint, Emotionen sind natürlich einerseits phylogenetisch geprägt, andererseits haben alle Gesellschaften Vorstellungen darüber entwickelt, wer welche Emotionen in welchen Situationen zeigen darf und wer nicht. Also das am besten belegte Beispiel ist, in fast allen Gesellschaften ist es Männern eher erlaubt, Wut und Ärger zu zeigen und kaum erlaubt, Traurigkeit zu zeigen, während Frauen Ärger und Wut eher verboten ist, offen zu zeigen und sie dafür eher Scham und Traurigkeit zeigen dürfen als Männer. Das heißt also, unser ganzes emotionales Leben ist normativ geregelt. Diese normative Regelung unterliegt historischen Veränderungen. Und vieles, was in Krankheitsdiagnosen diagnostiziert wird, hat mit diesen Emotionsnormen zu tun. Also was mich intensiv beschäftigt hat im letzten Jahr, ist die Frage, woran liegt es, dass 2/3 der depressiven, also schwer depressiven Frauen sind und nur 1/3 Männer? Liegt es daran, dass das sozusagen genetisch, biologisch oder sonst wie ist? Oder liegt es womöglich daran, dass da auch soziale Vorstellungen darüber eingehen, wie die Geschlechter zu sein haben? Und dass Ärzte womöglich eher bereit sind, einer Frau eine Depression zu diagnostizieren als einem Mann? Weil Frauen mit einer höheren Klagsamkeit, mit einer höheren Bereitschaft, über ihr Innenleben zu reden, über Beziehungsprobleme zu reden, zum Arzt kommen. Während wenn Männer zum Arzt kommen, dann sind sie sofort gesund, wenn sie das Krankenzimmer betreten, weil sie kaum klagen können. Und dementsprechend auch womöglich eher auf einen Arzt treffen, der die depressiven Seiten in einem Mann auch gar nicht wahrnehmen kann, weil der Traurigkeit und Ähnliches ganz anders kommuniziert als Frauen. Also das interessiert mich da sehr. Gut, und also wie gesagt, das große Programm ist, es sind in den letzten, ja man kann sagen 10, 20 Jahren immer mehr Analytiker und Analytikerinnen, ohne dass das in der Öffentlichkeit groß wahrgenommen worden ist, als Beraterinnen, Supervisorinnen, Coaches und Coachinnen in die Wirtschaft gegangen. Und das ist lange Zeit so ein bisschen tabuisiert gewesen. Warum machen die das? Gelangweilt sein am eigenen Beruf, bessere Verdienstmöglichkeiten und so weiter und so fort. Mag alles eine Rolle spielen, aber es ist die Wiederaufnahme eines Projektes, was beispielsweise in der Tavistock-Klinik in London seit den 50er Jahren existiert, nämlich der Frage nachzugehen, also wir können ja nicht von vornherein einen ganzen zentralen Bereich unserer modernen Gesellschaft, diesen ganzen ökonomischen Bereich, ausblenden, nur weil man sich da womöglich mit dem Kapitalismus mehr einlassen muss, als man das tut, wenn man mit Obdachlosen arbeitet, ja, weil man dann sozusagen mit den Mächtigen arbeitet und sich immer dem Vorwurf aussetzen muss, wenn du mit Managern arbeitest, dann arbeitest du eigentlich mit den Leuten, die vom Kapitalismus profitieren, ist das eigentlich politisch in Ordnung. Und das war mit ein Grund, warum die Analytiker und Analytikerinnen gerade aus der 68er-Generation, die das tatsächlich machten, das nie an die große Glocke hängten. In der Zwischenzeit konsolidiert sich dieser Bereich, es gibt eigene Zeitschriften dazu und das interessiert mich besonders, Also die Frage, wie wird eigentlich Macht in Organisationen erlebt, umgesetzt, ausgeübt? Mit welchem Machtbegriff kann man da arbeiten? Welcher Machtbegriff ist für psychodynamische Überlegungen offen? Wie ist es mit der Fragestellung, vielleicht kommen Frauen in Führungspositionen deswegen nicht, weil sie mit Macht nicht umgehen können, weil es womöglich eine Konfrontation zwischen ihrer Caring-Orientierung und einer Machtorientierung gibt. Dann der Mythos, gibt es einen spezifischen, frauenspezifischen Führungsstil. Also das interessiert mich sehr, wie Macht Menschen verändert, wenn sie an die Macht kommen, ob das Männer und Frauen in der gleichen Weise erleben und was passiert, wenn sogenannte Non-Profit-Organisationen, sprich Krankenhäuser, Altenheime und Ähnliches, plötzlich im Zuge des neoliberalen Umbaus unserer Gesellschaft unter Effizienzdruck geraten. Also wir haben eine Ökonomisierung des Sozialen, das ist ja ein gängiges Stichwort, und das bedeutet plötzlich, dass selbst kirchliche Organisationen, die ja sehr wertrational aufgestellt sind, sich an ökonomischen Kriterien orientieren müssen. Und wo das häufig bemerkbar wird, ist an die Führungskräfte. In solchen Organisationen werden dann ganz andere Anforderungen gestellt. Es reicht nicht mehr nur gut zu sein, ja, sondern plötzlich muss man in dieser Position wirklich Macht ausüben. Man muss Leute entlassen. Wie geht man damit um? Und wie vereinbart sich sozusagen Macht mit Fürsorge? Und was für Verwerfungen und Bruchstellen gibt es eigentlich, wenn Organisationen zunehmend mehr halt unter Veränderungsdruck geraten im Zuge eben des neoliberalen Umbaus unserer Gesellschaft? Das habe ich zum Teil in Krankenhausprojekten gemacht. Und ganz aktuell ist unser Leitprojekt die Frage, ein Großteil, muss man vielleicht so rum anfangen, ein nicht geringer Beitrag zu unserem Bruttosozialprodukt wird von Familienunternehmen geleistet. Und der berühmte Mittelstand, der Deutschlands Gold ist, der wird aber gleichzeitig politisch immer etwas ins Abseits gestellt, wenn er mit den großen Global Players verglichen wird. Aber das Spannende an den Familienunternehmen ist, das sind häufig Unternehmen, wo fast in Reinform patriarchale Strukturen überleben, die eben in anderen Bereichen längst abgebaut worden sind. Und ein bislang kaum thematisiertes Problem ist ein geschlechtsspezifisches. Das zeigt auch schon, also was bei mir durchläuft, ist so ein Gender-Fokus. Warum sind in vielen Familienunternehmen Töchter nicht erste Wahl in der Nachfolge als Geschäftsführerin, obwohl sie mindestens so gut ausgebildet sind wie die Brüder, vielleicht sogar besser. Und wir machen gerade ein Projekt, qualitative Interviews, die sehr nah an tiefen Interviews sind, mit sowohl erfolgreichen als auch gescheiterten Nachfolgerinnen in Familienunternehmen, um herauszuarbeiten, welche förderliche und welche hinderliche Dynamik, Familiendynamik in solchen Unternehmen existiert, sodass einfach viel, viel weniger Frauen in die Geschäftsleitung kommen, als es, würde ich mal so sagen, mich aus dem Fenster lehnen, gut wäre. Ja, und das Allgemeine, was daran interessant ist, ist, man trifft eben genau auf die Themen, die ich vorher genannt habe, in der verschärften Weise, dass viele Töchter in Familienunternehmen sich an den Rand drängen lassen, weil ihnen ihre Beziehungsorientierung im Wege ist. Das heißt, bevor die sich mit ihrer Familie anlegen, bevor sie einen Bruch mit der Familie riskieren, lassen sie sich eher mit untergeordneten Stellungen in dem Unternehmen abspeisen oder lassen sich rausdrängen oder gehen erst gar nicht rein. Das Zweite ist, wir haben so den Eindruck, was vielen Frauen fehlt, ist etwas, was wir mit einem Begriff von Mitscherlich als gekonnte Aggression nennen. Das heißt also eine Fähigkeit, die eigenen Ansprüche zu erheben und auch durchzufechten, auch wenn das vorübergehend eben in den Beziehungen dann kriselt und Frau nicht mehr geliebt wird. Ja. Weiteres Thema, was damit zusammenhängt, was für die Psychoanalyse bedeutsam ist, aber eben lange Zeit als Thema auch überhaupt nicht vorkam. In der Psychoanalyse hatte man meistens die Ebene Eltern-Kind, aber man hatte nicht die Ebene der Geschwister. Und in den Familienunternehmen ist das natürlich ein zentrales Moment, wenn in der Nachfolge Geschwister gegeneinander antreten. Und was heißt es, wenn Brüder gegen Schwestern antreten? Wann werden die Brüder genommen? Wann werden die Schwestern genommen? Und wie verarbeiten Schwestern beispielsweise so Konstellationen, dass der Bruder vorgezogen wird, obwohl die Schwester mindestens so gut ausgebildet ist? Ja, in der klassischen patriarchalen Struktur war es immer so, die Töchter werden überhaupt nicht zu den Ausbildungsgängen zugelassen, sodass man immer argumentieren kann, der Bruder ist besser ausgebildet. In der Zwischenzeit hat man aber eine andere Situation. Die Töchter werden genauso gut ausgebildet wie die Brüder, werden aber trotzdem nicht genommen. Ja? Und stehen dann sozusagen wie eine Art Reservearmee im Hintergrund und werden nur dann in die Geschäftsführung beordert, wenn der Bruder versagt, wenn er stirbt oder wenn sonst etwas ist. Das heißt also, sie sind in erster Linie Nothelfer. Und oftmals wünschen sich die Eltern Konstruktionen, wo die Tochter mit ins Unternehmen geht, aber in einer untergeordneten Stelle mit dem ausgesprochenen oder unausgesprochenen Auftrag, den Bruder, der im Prinzip schwächer ist, auch weniger leistungsfähig ist, im Hintergrund zu stützen. Ja, und solche Konstellationen interessieren uns, man könnte sagen, unter der Perspektive patriarchale Strukturen in einer sich individualisierenden Gesellschaft, eben unter der Perspektive Frauen auf dem Weg zur Macht und was hindert sie daran, diese Macht auch zu ergreifen.
Und möglicherweise, wenn es qualitative Interviews sind, spielt da psychoanalytische Gesprächsführung auch eine Rolle? Wie wird das angewendet? Worin zeichnet sich das aus?
Also das spielt natürlich eine große Rolle. Die Interviews sind nach einer ganz bestimmten Struktur gebaut. Zum Beispiel versuchen wir Interviews zu führen. Versuchen heißt, weil das sehr aufwendig ist, haben wir leider nicht alles so, aber sozusagen das, was wir uns wünschen, ist, das Interview wird von einem Mann und einer Frau geführt, bewusst zwei Geschlechter, um dann beispielsweise auch zu sehen, wie die sich in der Interviewführung eigentlich teilen, welche Frage von der Frau, welche Frage von dem Mann übernommen wird. Nicht, weil es vorher verabredet ist, sondern weil es sozusagen in der Dynamik des Gesprächs mit den Nachfolgerinnen sich so ergibt, um das dann in der vorher genannten Weise auch auszuwerten. Es gibt eine Supervision. Es gibt nach jedem Interview ein, was wir nennen, Gegenübertragungsprotokoll. Also die Interviewerinnen schreiben ein Protokoll über das, was sie während des Interviews beobachtet, während des Interviews erlebt haben, was ihnen selbst durch den Kopf gegangen ist. Da gehören beispielsweise so Fragen dazu, im Nachhinein zu protokollieren, welche Fragen wollte ich eigentlich das ganze Interview überstellen und habe sie dann nicht gestellt, ja, wenn ich mir das überlege. So unter der Perspektive, ja, warum habe ich es eigentlich nicht gestellt? Was hat die vielleicht nicht gestellte Frage mit dem zu tun, was im Interview gar nicht zur Sprache kommen dürfte? Dann werden diese Interviews transkribiert und auf eine bestimmte Weise ausgewertet, nämlich in einer Gruppenauswertung. Es gibt drei Personen, die das Interview zunächst einmal für sich auswerten, nach einer ganz bestimmten Logik, die eine Zusammensetzung aus Übermannschen objektiven Hermeneutik und tiefen Hermeneutik ist. Dann haben wir also drei Personen, die also das idealerweise das Interview nicht geführt haben. Das ist eine Zusammensetzung, das probieren wir auch, aus verschiedenen Disziplinen, also Psychologie, Ökonomie, Soziologie, und geschlechtsspezifisch zusammengesetzt, also beide Geschlechter zusammen. Jeder dieser drei Personen macht eine eigenständige Interpretation und macht dann mit den anderen zusammen in einem moderierten Gruppengespräch eine gemeinsame Interpretation. Und es gibt dann sozusagen jeweils einen, das ist unser Leitinterpret, der hat dann die Aufgabe, sozusagen das, was da an Dynamik passiert ist, was an neuen Erkenntnissen aufgekommen ist, in seine Interpretation einzuarbeiten. Und das erst, dieses Protokoll, ja, diese Rekonstruktion des Interviews, das sind dann erst unsere Primärdaten. Mhm. Und die Idee ist wiederum, das, was sozusagen in der Interpretationsgruppe sich abbildet, an Nichtverstehen. Ich kann deine Interpretation überhaupt nicht nachvollziehen, ist doch absoluter Blödsinn, was du da gesagt hast. Diese Dynamik selbst wiederum zu nutzen, um auf Themen zu kommen, die im Interview angelegt waren, die aber da überhaupt nicht zur Sprache gekommen sind.
Mhm. Und nach dieser ersten Analyse werden dann auch nochmal Folgeinterviews geführt, zum Beispiel, wenn man noch Nachfragen hat?
Nee, das machen wir nicht. Das Verfahren, was ich eben beschrieben habe, ist schon extrem aufwendig. Es läuft auf etwas hinaus, was wir eine komparative Kasuistik nennen. Das heißt also, wenn wir alle unsere 50 Interviews in dieser Form haben, dann werden die miteinander verglichen und sozusagen nach zwei Dimensionen ähnliche Konstellationen und unähnliche Konstellationen. Und das Ziel ist, so etwas herauszuarbeiten, wie typische Konstellationen, die förderlich oder hinderlich sind. Und das Ganze geht dann über, aber da sind wir noch im Moment weit davon entfernt, in die Erarbeitung eines Beratungsprogramms für Nachfolgerinnen. Dass die also sozusagen einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen, wo sie über diese Probleme, die normalerweise in den üblichen ökonomischen Beratungen von Steuerberatern oder der Bank oder sowas ja überhaupt nicht angesprochen werden, wo sie das thematisieren können und wo sie sich sozusagen mit der eigenen Familiengeschichte, mit der eigenen Familienkonstellation beschäftigen können, um relativ frühzeitig rauszufinden, wo sind meine Unterstützer, wo sind sozusagen diejenigen, die wider mich arbeiten, wie kann ich ein Gefühl dafür kriegen, mit welcher Strategie ich meine Interessen da am besten durchsetzen kann. Mhm. Läuft also auf einen Beratungsansatz hinaus.
Mhm. Und um nochmal auf das psychologische Interview zu kommen, also in Bezug auf die Interviews mit den serbischen Heckenschützen oder den kosovarischen Flüchtlingen, meinten Sie, es gibt ja unterschiedliche Elemente möglicherweise des Interviewers auch dann Emotionen zu haben möglicherweise, also auch die während des Interviews erzeugt werden. Also da wäre erstmal dieser Einstieg als aggressiver Akt, wenn man das nochmal besprechen könnte, oder wenn zum Beispiel eine Form der Erotisierung stattfindet. Also das sind ja dann alles Dinge, die in einem Interview passieren, die tatsächlich nur durch Supervision dann eigentlich besprochen werden können. Und wie steht es dann im Verhältnis eigentlich zu der Art und Weise, wie man ein Interview führt? Was müssen sozialwissenschaftliche Interviewer wissen, oder wenn sie vorhaben, Interviews zu führen, also das auch im Hinblick darauf, dass hier ja auch viele Promotionsprojekte sind, in denen Interviews geführt werden, die aber jetzt nicht diese psychoanalytische Ausbildung unbedingt haben?
Also ganz lapidar gesagt, also generell im qualitativen Bereich, ein Interviewer, der sich selbst nicht kennt, ist ein schlechter Interviewer. Ja, wie weit man das jetzt nun ausdifferenzieren will, mag dahingestellt sein, aber ich würde denken, zu einer adäquaten Vorbereitung auf qualitative Interviews gehört, eine Selbsterfahrung in dem Sinne, dass ich meinen Kommunikationsstil kenne, dass ich ein Stück weit weiß und sei es nur aus einer Reflexion der Alltagserfahrung mit den Gesprächen, die ich sonst führe, wo ich gerne aussteige, ob ich eher zu denjenigen gehöre, die ganz zurückgenommen sind und Schwierigkeiten haben, sich zu äußern, oder ob ich zu denjenigen gehöre, die versuchen, einen anderen zu überfluten. Gehöre ich zu denjenigen, die, wenn ich dem anderen am Gesicht ablesen kann, dass er mich nicht verstanden hat, dann lege ich nach und lege ich nach und lege ich nach, zum Schluss rede ich alleine. Ja, oder also sozusagen, was für Kommunikationsstrategien bringe ich eigentlich mit? Weil die gehen im Interview ja nicht verloren. Mhm. Ja, sondern sie zeigen sich eben in einer anderen Weise. Und ich denke, das muss ich kennen. Ja. Und das muss ich kennen.
Mhm. Wie lernt man das kennen?
Ja, man lernt es kennen, indem man Interviews macht und indem man bei den Interviews, und da finde ich, das kommt aus meiner Perspektive zu kurz, dieser Beziehungsgestaltung einen eigenen Raum verschafft. Und zu dieser Beziehungsgestaltung gehört auch Settinggestaltung dazu. Also ich rede beispielsweise mit den Studierenden darüber, ob es einen Unterschied macht, wo sie das Interview führen. Ja, auf der Straße, im Büro. Was ist das, wenn ich zu den Interviewten in die Wohnung komme? Dann komme ich da zwar als Interviewer hin, aber die Hintergrundfolie ist, dass ich als Gast dahin komme. Und dann muss ich nicht wundern, wenn da die Plätzchen stehen. Und was mache ich, wenn ich von meiner Gastgeberin eingeladen werde, erstmal Plätzchen zu essen und einen Tee zu trinken, bevor das Interview geführt wird? Ja? Und wie gehe ich mit so Situationen um? Mhm. Ja?
Geht da die Rollendistanz schon verloren?
Zum Beispiel. Ja, also aus der Perspektive der Quantitativen hat man im Grunde genommen schon alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Mhm. Auf der anderen Seite versuche ich die Studenten dafür zu sensibilisieren, das ist wichtig. Guckt euch an, wie ihr empfangen werdet. Ja, weil ihr damit mitkriegt, wofür euch eigentlich der Interviewpartner hält. Ja. Guckt, wie ihr eingeladen werdet, wo ihr hingesetzt werdet. Es ist nämlich ein Unterschied, wo jemand sitzt. Wir haben gerade vor einiger Zeit ein sehr, sehr schwieriges Interview gehabt. Da hat mich die Interviewpartnerin auf eine Couch gesetzt, die so vollgeladen war mit anderen Sachen, dass ich ganz vorne am Rand sitzen musste und das ganze Ding war unendlich weich. Und ich habe in den anderthalb Stunden Interview immer das Gefühl gehabt, ich falle gleich von dieser Couch runter und ich habe ganz viel zu tun, mich dort zu halten. Mhm. Ja. Die analytische Frage ist, warum setzt die mich da hin? Warum macht die nicht den Sessel frei, der nebenan steht und sagt, setzen Sie sich da hin? Mhm. Ja. Will sie mich sozusagen in eine Position bringen, wo ich mehr mit mir zu tun habe als mit ihr? Mhm. Das ist dann auch so, sie bringt mich in eine ganz kippelige Situation und das ganze Interview läuft im Subtext, das sie erzählt, darüber, dass sie in einer extrem kippeligen Lebenssituation sich befindet. Ja. Und dafür zu sensibilisieren, für die vermeintlichen Kleinigkeiten, das ist wichtig. Also auch so Geschichten wie, die meisten Studierenden, wenn man ihnen so den technischen Ablauf sagt, ja, und dann baut ihr euer Mikrofon auf und so weiter und redet über die Anonymisierung und so weiter und so fort, alles überhaupt kein Problem. Und dann kommen aber so Geschichten wie, dass fast jeder Angst hat, dass gar nichts auf dem Band drauf ist. Dass man vergessen hat, das Band einzulegen, dass man eigentlich nicht den Knopf nicht richtig gedrückt hat. Was sind das für Ängste? Womit haben die eigentlich zu tun? Ja,
ja, womit?
Ja, da gibt es keine Standardlösung dafür. Aber es macht erstmal deutlich, dass es eine Situation ist, die einen emotional berührt.
Hm.
Ja, und damit wird klar, dass ich im Interview immer auch mit meinen eigenen Emotionen zu tun habe. Und ich kann von meinen eigenen Emotionen so eingenommen sein, dass ich eigentlich kein Interview mehr führen kann. Ja, wenn ich dauernd daran denke, meine Güte, jetzt wird es gerade interessant, aber ist das wirklich auf dem Band drauf? Ja. Ich mache auch so Sachen, die Studierenden sagen auch erst einmal, was ist das hier so ganz merkwürdig. Ich bitte sie aufzuzeichnen, wenn sie vor dem ersten Interviewtermin träumen. Was träumen die da eigentlich? Und das sind oft Träume, die deutlich machen, dass es einfach nicht selbstverständlich ist, als Interviewer, Interviewerin irgendwo hinzugehen und jemandem das Interview, das Mikrofon unter die Nase zu halten. Ja? Dass man das nicht tun kann, ohne beteiligt zu sein, und dass in dieser Beteiligung im Grunde genommen auch etwas von der eigenen Subjektivität steckt, die wichtig ist zu wissen.
Ja, das hebt ja dann auch eigentlich diese, die Rollendistanz wird ja dann eigentlich schon in Frage gestellt, wenn Untersuchungsobjekt und Subjekt tatsächlich irgendwie dann auch wiederum in Beziehung stehen, aufgrund dessen, dass es eine Involviertheit eben gibt, aufgrund
Klar.
der aufgebauten.
Klar, und es gibt sozusagen kein Interview ohne Involviertheit. Es gibt nur Interviews, die auf diese Involviertheit hin ausgewertet werden, oder solche, die das souverän ignorieren.
Mhm. Ja.
Aber also in meinen Seminaren, das gehört auch zur Konzeption dazu, sind immer Gruppen, 3 bis 5 Leute, die ein solches Interview führen. Und da gehört beispielsweise dazu, dass die sich überlegen, wer von ihnen 5 oder 3 das Interview führt. Und sie sollen bitte protokollieren, warum sie sich für Peter und nicht für Marianne entschieden haben. Ja? Und diesen Prozess zu reflektieren, der impliziert bereits einiges. Ja? Da hat man im Kopf, wir gehen meinetwegen, keine Ahnung, irgendwie interviewen wir einen Polizisten über seinen Alltag. Und dann schicken wir den Mann, aber nicht die Frau. Warum? Also was für Bilder im Vorfeld sind da eigentlich über den Interviewpartner und über das, was in dieser Interviewsituation passiert, im Schwanger.
Mhm.
Und das ist normalerweise das, was einfach so nebenbei gemacht wird, als marginal gilt. In meinen Seminaren ist das aber der Fokus.
Mhm. Und dass Daten auch Angst erzeugen können, woran kann das liegen, dass man tatsächlich immer diese Begegnung hat in der Interview-Situation mit dem Fremden, also tatsächlich nicht nur, dass man sich die Fremde begibt oder auch umgekehrt, sondern dass man es mit der Beziehung zu etwas Fremden, möglicherweise zu jemandem Fremden.
Ja, das ist die eine Seite, aber die viel aufregendere Seite ist, dass man sich im Interview selbst fremd wird.
Mhm.
Ja.
Okay.
Ja. Also, die.
Ist ein Fremd.
Ne,
ja,
die,
okay, das kenne ich auch.
Die idealisierte Unterstellung aus dem quantitativen Paradigma ist ja, dass in einem Interview niemand was lernt. Ja, sondern das sind Einstellungen, die hat jeder so im Kopf und die greift man so als Informationspakete ab. Das stimmt aber nicht, sondern wir lernen voneinander. Wir lernen auch von dem, was wir selbst sagen. Also Interviewte reagieren auch auf das, was sie vorher gesagt haben. Und das heißt also, in einem solchen Gesprächsprozess können plötzlich Dinge entstehen. Man hört sich etwas aussprechen, was man so noch nie ausgesprochen hat. Ja? Und ist dann irritiert. Warum sage ich das? Denke ich das so? Und es passiert immer wieder, jemand, der sich wirklich auf eine solche Gesprächssituation einlässt, wird sich in dem Sinne fremd, dass er auf oder sie auf Dinge stoßen kann, die ihn selbst überraschen. Zum Beispiel, indem ich denke, es ist überhaupt kein Problem, jetzt diese Person zu befragen, das reiße ich routinisiert runter. Und dann entdecke ich aber, die Geschichte, die mir erzählt wird, die geht mir nah. Ja, und ich weiß vielleicht erstmal gar nicht warum. Dann fallen mir ganz eigene Bilder ein und dann kriege ich plötzlich mit, es gibt eine Schicksalsähnlichkeit zwischen dem, was mir da erzählt wird und dem, was ich selbst erlebt habe. Und wie ist es dann mit meiner Interviewer-Ich-Spaltung? Kann ich die aufrechterhalten? Kriege ich genug Distanz zu mir? Warum fällt mir gerade in dem Moment mein Großvater ein? Und das sozusagen akzeptieren zu können, zulassen zu können und nicht zu denken, meine Güte, was mache ich jetzt und was denkt der Prof, wenn ich mit so einem Interview komme? Das ist wichtig, weil da lernt sich ein Studierender in einer solchen Situation kennen. Und je besser er sich in einer solchen Situation kennenlernt, desto gelassener kann er sie solche Interviews führen. Und das ist natürlich umso stärker, je mehr man im Interview Tabuthemen hat. Ja, deswegen mache ich diese Seminare auch eher bei tabuisierten Themen, wo von vornherein klar ist, dass da ein Interviewter nicht so einfach locker frei drüber reden kann.
Ja, diese Tabuthemen müsste man dann ja auch schon als Forschungsfrage eigentlich formuliert haben, weil sonst ist es ja auch nicht möglich, darüber Interviews dann zu führen. Und wie unterscheidet sich das zum Beispiel von biografischen Interviews, also lebensgeschichtlichen Interviews, wenn man tatsächlich jemanden darum bittet, sein Leben zu erzählen?
Also die tiefen Interviews unterscheiden sich von klassischen biografischen Interviews in erster Linie dadurch, dass sie mit einem Wissen gemacht werden, dass die Ebene des Erzählten nicht alles ist. Und dass jemand sein Leben, auch wenn er es möglichst freimütig erzählt, gerne erzählt als eine Theorie über sich selbst, wo die Widersprüche ausgeschaltet sind, wo geklettet ist, wo man eher ein Bild von sich entwirft, wie man gerne erscheinen möchte, als dass man die Zweifel des Ganzen schon mitkommuniziert. Das heißt also, in den klassischen biografischen Interviews sind die konfrontativen Teile selten. Und es gibt eher die Bereitschaft, nur das aufzunehmen, was einem gesagt wird. Am stärksten in den Oral History Interviews, wo sich die Interviewer komplett raushalten und das so nehmen, wie es ihnen gesagt wird. Während das Tiefeninterview einfach noch dieses Element mit drin hat, der Konfrontation. Also sich zu wagen, den Interviewpartner auf Widersprüche aufmerksam zu machen, die man erlebt hat. Oder wenn er sozusagen nur auf der Handlungsebene bleibt, dann ihn auch nach Motivationen zu fragen oder nach Gefühlen zu fragen. Eigentlich immer ein bisschen dafür sensibilisiert zu sein, das auch im Auge zu behalten, was er oder sie im Moment nicht sagt. Und zu gucken, wenn das kommt, ist es gut. Wenn es nicht kommt, bringe ich es selbst ein, weil ich vermute, dass es dort sozusagen Schwierigkeiten gibt, dass ich da eventuell auf Brüche stoße und so etwas. Und diese Brüche, diese Ungereimtheiten, die sind eigentlich die wichtigen Daten.
Ja, das heißt, ein Interview zeichnet, oder also ein qualitatives Interview zeichnet sich auch immer eigentlich durch den Kontext aus, in dem es eingebettet ist, dann der Vorbereitung, also der des Interviews, der Durchführung des Interviews und dann eigentlich auch
der Nachbereitung.
Der Nachbereitung im Sinne des Transkribierens, der Analyse, der Supervision, weil es tatsächlich nur in diesem Gesamtkontext eigentlich.
Da spielt auch die Forschungsgruppe eine Rolle. Die Dynamik der Forschungsgruppe spielt immer eine Rolle. Es bilden sich sozusagen auch in den Interviews selbst Streitigkeiten zwischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ab. Und deswegen macht es Sinn, so eine Art Forschungstagebuch zu führen, wo also auch die Dynamik der Forschungsgruppe selbst mitprotokolliert wird. Also jetzt nicht im Sinne von Riesentexten, sondern das, was einem auffällt, dass das einfach notiert wird, sodass man es dann zur Hilfestellung, zur Rate ziehen kann, wenn man interpretiert und wenn man über bestimmte Irritationen oder Rätselhaftigkeit nicht weiterkommt. Dann guckt man halt dann da rein.
Ja, wunderbar.
How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me, His word my hope secures. He will my shield and portion be as long as life endures. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.